Hallo und herzlich willkommen zur 19. Tür des Fokus- und Linux-Adventskalenders. Und heute geht es um ein Thema, das wir schon seit geraumer Zeit immer mal wieder thematisieren. Ihr habt es gesehen, es geht um Immutable Linux-Desktops. Und ich freue mich sehr, dass wir da auch jemanden zu Gast haben, der das selbst nutzt, nämlich der Kevan Tunekaboni. Hi, grüß dich.
Hallo Christian, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Was mich gleich zur ersten Frage bringt, welche Rolle spielt denn so ein Immutable-Desktop oder generell Linux in deinem Alltag? Erzähl doch mal.
Ja, natürlich. Also nicht natürlich. Also ich habe selber seit längerer Zeit ein Immutable Linux installiert, verrate auch später welches, und bin total begeistert, aber bin auch von dem Konzept begeistert oder den Konzepten. Es gibt ja verschiedene. Und genau, und im Alltag berichte ich natürlich auch darüber. Ich schreibe ja bei der CT über Linux und Open Source und das ist gerade so ein Thema, wo ich auch viel zu recherchiere und immer mal wieder berichte.
Sehr schön. Also da auf jeden Fall auch mal in den Shownotes vorbeigucken. Wir haben natürlich deine Redakteursseite verlinkt und seht es auch sehr gern, dass ihr regelmäßig über Linux-Desktop-Themen berichtet, denn das ist ja irgendwie so ein leidiges Meme. Das wird ja jedes Jahr aufs Neue herbeigeschworen, das Year of the Linux-Desktop. Und bei dir ist das aber schon länger der Fall, oder? Du bist schon länger in dem Linux-Desktop-Game unterwegs.
Ja, total lange sogar schon. Ich habe im Studium, hatte ich einen Laptop, wo die Soundkarte unter Windows nicht mehr ging. Und ich wollte halt wissen, ist die Hardware kaputt oder ist das so ein typisches Windows-Treiber-Problem? Und dann habe ich halt Linux installiert und bin dann hängen geblieben und benutze seitdem Linux auf meinen Privatrechnern ausschließlich. Und bis heute zwar verschiedene Distros und mal diese und jene, aber genau, Windows habe ich eigentlich nur noch einmal bei einem anderen Job benutzt, wo wir das im Büro verwendet haben.
Sehr vorbildlich, sehr vorbildlich. Dann würde ich vorschlagen, lass uns doch mal direkt reinspringen, aber vielleicht erst noch mal so einen halben Schritt zurückgehen. Angenommen, jemand hat jetzt die letzten anderthalb Jahre noch nichts von Immutable gehört. Wie würdest du das zusammenfassen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil also Immutable heißt ja erstmal unveränderlich, ja? So, und man muss da auch so ein bisschen erstmal erklären, welche Probleme hat man mit klassischen Linux-Systemen, also auch gerade Desktop-Linux-Systemen, warum man dann überhaupt auf dieses Immutable kommt. Ja? Also erstmal bedeutet das halt bei diesen Immutable-Linux-Systemen, da gibt es verschiedene Konzepte. Eins ist, dass das System, das laufende System nicht verändert wird. Ne? Mhm. Das zweite ist, dass halt so Konzepte, die wir vielleicht so von Docker und Containerisierung kennen, die werden halt so auch teilweise halt übernommen halt für das ganze System. Und wie sieht das jetzt so aus? Ich habe jetzt zum Beispiel ein klassisches System, sagen wir ein Debian oder ein Ubuntu oder whatever. Und ich installiere es und dann fehlt mir irgendwas. Dann installiere ich irgendwelche Pakete nach oder irgendwelche Programme. Ich ändere Konfiguration. Dabei kann ganz schön viel schief gehen. Also zum Beispiel kann die Festplatte volllaufen, während ich halt ein Dist-Upgrade mache. Ja? Mhm. So, oder der Strom ausfallen oder der Akku vom Laptop leer sein. Das kennen wir vielleicht alle. Und dann hat man so einen klemmenden Paketmanager. Und bei diesen Immutable-Linux-Systemen, da gibt es auch andere Begriffe, wie zum Beispiel Atomic. Ne? So, Fedora hat jetzt seine Immutable-Systeme Atomic genannt. Mhm. Also atomar, das hat mich total verwirrt, weil ich dachte so, atomar, das ist für mich was ganz Kleines. Aber ja, was damit gemeint ist, ist dieser ursprüngliche Begriff von Atom oder dieses Unteilbare. Ne? Also ich meine, gut, wir wissen, Atome sind teilbar, aber dieses atomar, also als unteilbar, also ich mache eine Aktion und entweder ist die erfolgreich oder sie wird verworfen. Ne? Das heißt, ich mache ein Upgrade oder ich mache eine Installation und diese Aktion wird auf jeden Fall abgeschlossen. Und wenn sie nicht korrekt abgeschlossen werden kann, dann wird dieser Schritt wieder zurückgemacht. Und wie kann man das jetzt in der Praxis umsetzen? Ich habe zum Beispiel, dass ich als erstes mal nicht zur Laufzeit installieren kann, weil das System ist ja sowieso nicht beschreibbar, ne, das Hauptsystem. Das heißt, ich habe nach einem Neustart spiele ich das Update ein. Zum Beispiel dadurch, dass es ein anderes Image ist. Ne? So, das kennen wir auch von Android, macht das, glaube ich, auch. Ne? So, ich habe halt zum Beispiel zwei Partitionen und auf der einen ist das laufende System, auf der anderen wird das Update heruntergeladen, auf diese Partition gepackt, ne? Und dann beim Neustart wird diese zweite Partition verwendet zum Booten. Und wenn dieser Boot erfolgreich ist, dann wird diese zweite Partition als erste markiert und die andere dann als zweite. Das nennt sich halt AB-Root, also dass man immer wechselt. Ne? Oder eine andere Variante ist halt eben, dass ich halt, ja, so ein bisschen wie bei Git, ne, so in einen anderen Zweig boote. Ne? So, ja. Und wenn, also ich lade die Sachen runter, die werden da hinterlegt und beim Booten lädt er in einen anderen Branch rein. Und wenn das halt erfolgreich ist, dann ist alles gut, dann markiert er das und sonst kann ich immer in den vorherigen vorhandenen Branches booten. Ne? Oder ich mache das mit Snapshots und so weiter und so fort. Ne? Aber ich glaube, die Idee ist klar, das Upgrade funktioniert, dann wird es markiert. Wenn das Upgrade nicht funktioniert, boote ich das vorherige, wie auch immer das technisch bereitgestellt wird.
Ja, spannend. Ja, also AB-Root-Switching ist ja auch schon relativ alt, glaube ich. Ne? Ich bilde mir ein, das habe ich mal irgendwie vor Jahren schon bei Google Chrome Devices gesehen. Und ist ja dann auch naheliegend etwas, das auf so Geräten funktioniert, die einfach nur funktionieren. Also kein Mensch hat da draußen ja Interesse dran, Troubleshooting zu machen, wenn das Update fehlschlägt. Das würde man ja nicht tun. Von daher naheliegend, das auch auf dem Desktop mal zu replizieren.
Ja, absolut. Und also ich muss halt sagen, also ich benutze jetzt hier auf meinem Laptop Fedora. Mhm. Und Fedora Silver Blue ist ja dieses Immutable-System von Fedora, wo die auch schon sehr lange dran rumdoktern. Ich weiß, mein ehemaliger Kollege Thorsten Lehmhus, der hat mal vor, als ich das erste Jahr bei der CT war, das war so einer der größeren Texte, die ich gegengelesen habe, war sein Text da zu Silver Blue und auch dem, was OpenSUSE da gemacht hat. Mhm. Und auf jeden Fall bei Silver Blue, die benutzen halt RPM OS 3. Also jetzt ist, ich kürze mal diesen Deep Dive ab, ja, so OS 3 ist so eine Technik, das wird auch so ein bisschen manchmal genannt wie Git für Betriebssysteme oder Dateisysteme, ne, so. Das arbeitet halt quasi auch mit so Commits, sage ich jetzt mal vereinfacht, und Branches, ne, so. Und jetzt habe ich halt, also ich habe jetzt nicht direkt Silver Blue, sondern halt so eine, etwas, das davon abgeleitet ist, verwendet. Und zwar nämlich Universal Blue heißt das Projekt. Mhm. Die hatten, ich habe einen Framework-Laptop und die hatten halt ein Image halt für einen Framework-Laptop, wo alle Anpassungen, die ich machen muss, wenn ich Fedora installiere, waren da einfach vorher schon gemacht. Ja? Das heißt, ich habe halt eben diese Silver Blue Framework-Image genommen. Und dann waren noch so Sachen, die bei Fedora so ein bisschen nervig sind, wegen hier Copyright und Patenten und so. Da waren halt auch Codecs und so Sachen vorinstalliert. Ne? Das war also quasi so Silver Blue ohne Nervkram mit angepasst auf meinen Framework-Laptop. Ja? Mhm. So, das war, glaube ich, Fedora 38 oder 39, ne, so, und dann habe ich halt, dann wurde das aber nicht mehr fortgesetzt, ja, jetzt stehe ich da, ne, aber es gab halt ein anderes Image und mein Wechsel, also von Fedora 39 auf Fedora 40, von diesem nicht mehr fortgeführten Universal Blue Image zu einem anderen fortgeführten Universal Blue Image, ja, war ein Reboot. Das hat krass. 2 Minuten gedauert. Dieses krasse Dist-Upgrade, ja, so, es hat einfach nur 2 Minuten gedauert. Es hat nur ein Piep-Reboot gedauert, ja, so, und und danach, und wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte ich halt einfach das Vorherige, ne, so, und es ist auch eine Sache, es schützt halt auch einen, ins eigene Knie zu schießen oder in den eigenen Fuß zu schießen, ne, so, ja, also ich habe dann zum Beispiel einmal spät abends, ich war nicht mal so ganz topfit geistig, habe ich da so ein bisschen gewagt Befehle eingegeben, ja, und plötzlich war das System nicht mehr so, wie ich es erwartet habe, aber ich konnte halt wie einfach zurückgehen, ne, so, und dann war ich auf dem Stand, wo ich war, und dann war wieder alles in Ordnung, und das finde ich halt super. Also das eine ist halt eben, so ein Immutable-System verspricht halt so Stabilität, ne? So ein Immutable-System schützt auch einen davor, irgendwas, wenn man irgendwas kaputt gespielt hat, ja. So, aber ich denke halt, und du hast ja schon mal angesprochen, dieses Linux auf dem Desktop, ne? So, warum haben wir keinen Linux auf dem Desktop so in der breiten Masse? Naja, jemand, der halt zu einem Elektronikladen geht, ja, einem großen, oder online irgendeinen Laptop bestellt, ja. Eine ganz normale Person, ja, nicht so Nerds wie wir, ja. Welchen Anreiz hat diese Person, sich dann eine halbe Stunde oder einen halben Nachmittag oder ein Wochenende dahinzusetzen und Linux zu installieren, ne? Also mittlerweile ist es ja dann eher vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde, ne? Aber trotzdem, das macht ja niemand, ja? Und das ist auch völlig verständlich. Und jetzt aber zu sagen, ich habe ein imagebasiertes, update-sicheres, im Hauptsystem unveränderliches System, so wie wir es von iOS und Android und Chrome OS kennen, ne? So, und dann kann halt diese Person halt einfach ein System haben, es läuft und läuft und läuft. Und dann kann es halt vielleicht auch, aber leider nur vielleicht, für Hardwarehersteller interessant sein, zu sagen, Also, mein Laptop, den habe ich bisher immer nur mit Windows angeboten, weil ich mir, keine Ahnung, ist halt so und ich will halt diesen Support halt nicht leisten oder kann ich nicht leisten, ne? Und dann gibt es ja so viele Linux-Varianten, ne? Aber wenn man dann plötzlich ein Image hat und das reproduzierbar ist, ich habe meine Pipelines, wo das Image rausfällt, wo ich das QA machen kann, wo ich testen kann auf meinen Geräten und sagen kann, ja, so wie das hier ist, ist es auch bei den Endusern, ne? So, dann kann es natürlich auch, erhöht es auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann mal eine Firma hingeht und sagt, ja, das biete ich jetzt auch irgendwie Endkunden an, ne? So. Und das ist ja auch der Grund, muss man ja auch sagen, warum zum Beispiel, du hast ja Chrome OS angesprochen, ne? Es ist ja, ne, ich will die Diskussion nicht aufmachen, wie weit Chrome OS ein Linux ist oder nicht und Android ein Linux ist oder nicht, ne? So. Aber das zeigt ja, ne, okay, da ist eine große Firma, Google, die will irgendwelche Geräte an die Enduser bringen, ob jetzt die Android-Handys oder halt eben die Chrome OS-Geräte, natürlich machen die das mit solchen Techniken, weil die halt keinen Bock haben, den Support zu leisten. Den halt so ein paketbasiertes, klassisches Linux-System, was wir lieben, was wir schätzen, was auch seine Vorteile hat, halt mitbringt, weil es halt einfach zu viele unbekannte Variablen enthält.
Ich glaube auch, dass das so ein bisschen dem geschuldet ist, dass ja Linux macht man ja heutzutage nicht, damit man Linux macht, sondern man macht ja Linux, weil man auf seiner Linux-Maschine Anwendungen ausführen will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Fokus Rechenzentrum gucke, das ist ja ein anderer Fokus als der, den ihr in den Artikeln auch immer beleuchtet, da ist es ja genauso. Also kein Mensch installiert sich jetzt Linux in seinem Rechenzentrum auf unzähligen Maschinen und den VMs, weil man Linux ausführen will, sondern da laufen Anwendungen drauf, die sollen funktionieren und die sollen auch nach dem Update noch funktionieren. Und ob ich jetzt rot oder grün oder orange nehme, ist alles so ein bisschen uninteressanter geworden im Laufe der Zeit, würde ich mal behaupten. Und da ist natürlich so ein Ansatz auch valider, weil Leute, die Software für Linux entwickeln, die haben ja schon Pipelines und so weiter, wie du es gerade so schön beschrieben hast. Und da wäre es doch eigentlich nur konsequent, wenn wir nicht automatisiert nur Software entwickeln, testen und ausrollen, sondern wenn wir auch einfach das gesamte System da mit reinnehmen, wo der ganze Kram drauf läuft.
Ja, absolut. Und ich meine, du hast nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen. Ne? Geht es darum, Linux ist mein Hobby, ja, dann ist es völlig legitim, egal welches Linux man nimmt. Es ist das eigene Hobby, man macht es aus dem Spaß heraus oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist es okay. Oder habe ich quasi auch die Muße, die, weil es mir gewisse Vorteile bringt, halt eben diesen zusätzlichen Effort da reinzubringen und die Arbeit reinzustecken, weil das dann das System so ist, wie ich will. Ne? Aber es gibt ja Gründe, warum sich, was weiß ich, zum Beispiel Docker oder andere Containersysteme, andere reproduzierbare Systeme sozusagen durchgesetzt haben im Rechenzentrum, ne, in der Cloud und so, ja, um halt eben diese Maintenance-Burden, diese Verwaltungs- und Pflegeaufwand halt runterzubekommen. Ja. Was ich hier beschreibe, ist jetzt nicht, ich will niemand seine liebgewonnene Linux-Distribution wegnehmen, sondern das ist halt sozusagen die Sache, halt das so ein bisschen global zu denken und wie könnte halt eben ein Linux-System für die breite Masse attraktiver werden, ja, ob jetzt bei Privatleuten, in Behörden, wo auch immer, weil es geht ja am Ende darum, dass die Leute halt ihre Apps benutzen können, ne? So. Ja. Und ich meine, unter Windows benutzen die ja so Apps, die wir ja unter Linux gar nicht kennen, wie Firefox, Thunderbird, LibreOffice, ne? So, ja. Und das ist halt also deswegen, der Showstopper ist da gar nicht mehr so groß, sondern ein Hauptshowstopper ist vorinstalliert und das andere ist halt eben, wie gut läuft das sozusagen auf die Dauer. Ne? Ich will noch mal ein Beispiel nennen, eine Nachbarin von meiner Mutter kam an und sagte, hier, mein Laptop geht nicht und so, war ein Netbook, wo ein Windows 8 Update halt quergelaufen war und ich habe halt gesagt, so, naja, mit Windows kenne ich mich nicht aus, aber was benutzt du? Ich könnte dir da so dieses Linux installieren. Ne? So. Und das Ding lief bei ihr auch super und sie war auch happy. Sie hat sogar, ich habe dann festgestellt, unter Windows auch LibreOffice oder OpenOffice benutzt gehabt. Und ich habe halt dann zweimal ihr helfen müssen. Mhm. Und das eine war, dass ein Grub halt irgendwie geklemmt hat. Das war für mich ein Befehl. Ne? Für sie war es eine Unmöglichkeit. Ne? So, ja. Und das andere Mal war halt auch, hat halt irgendein Dist-Upgrade geklemmt. Ja. Und deswegen, für solche Fälle ist das dieses Image-basierte oder Immutable-System ganz gut. Ne? Und dann gibt es aber auch noch einen anderen Use-Case, der dann eher so Richtung Edward Snowden geht.
Ja, aber interessant finde ich auch, egal ob das jetzt eine Desktop-Lösung ist oder eine serverbasierte Lösung, dass die Technik unten drunter die gleiche ist. Also zum Beispiel Jublo nutzt ja auch das Prinzip, dass du im Prinzip einen OCI-Docker-Image booten kannst. Oder ich habe es jetzt mal bewusst Docker-Image genannt. Also eigentlich ist es ja nur ein OCI-Container-Image, das halt eben auch mit Podman und Docker benutzt werden kann. Und der Clou von dieser Distro ist es ja, dass du im Prinzip ein Standard-OCI-Image bootfähig hast, vereinfacht gesagt. Ne?
Also ich benutze ja Universal Blue. Ich wollte eben nicht so viele Begriffe reindroppen, ne? So, damit man erstmal nicht so überwältigt ist, aber bei Universal Blue, die nehmen diese OCI Container Images, wie du beschrieben hast, die haben halt irgendwie Fedora dazu gekriegt, halt vom Fedora Desktop halt auch solche Images bereitzustellen, also quasi von Silver Blue, und die nehmen halt dieses Silver Blue Image und packen da Layer drauf, so wie wir das auch kennen, ne? Man hat irgendwie ein Nextcloud Image, ja, für Docker oder Podman, und dann sieht man ja, wenn man halt das installiert, ne, sieht man ja auch teilweise die Layer, ne, so, dass da irgendwie ein Alpine oder ein Ubuntu drunter ist und so weiter, ne. Also die layern das dann, wo sie dann zum Beispiel die Nvidia-Treiber einfach da rein layern, ne, so.
Ja.
Das kann halt Fedora nicht machen, das kann halt so jemand wie Universal Blue machen, die sagen, naja, Nvidia wird uns schon nicht verklagen, ne, so, ja. Aber so ein IBM, Red Hat, Fedora, die können das halt nicht machen.
Ja, klar.
Also ich selber, nach einem Trauma mit einer Voodoo-Banshee-Karte, mache ich hier einen großen Umweg um Nvidia, außer ich muss das halt testen auf der Arbeit. Ne? Aber es sind andere Sachen, was heißt wie Codex, die dann dabei sind. Das ist dann auch ein Layer. Ne? So, ja. Oder zum Beispiel deutsche Lokalisation ist dann halt ein Layer.
Mhm.
Ne? Und das ist halt da drauf. Ne? Und dann haben die das sozusagen nochmal auf ein Extrem fortgeführt. Ja, das benutze ich gerade auf der Arbeit. Weiß auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber das nennt sich Bluefin. Mhm. Das ist so ein bisschen Chrome OS, Mac OS, irgendwie von, ich weiß nicht, die nennen das irgendwie so, was weiß ich, Cloud inspiriert für einen Desktop und so. Und das sieht dann halt auch nochmal, da ist das Gnome auch ein bisschen optisch angepasst. Und da sind so ein paar Erweiterungen quasi gleich mit dabei, die den Desktop ein bisschen anders machen. So ein bisschen ähnlich, wie das halt Ubuntu Desktop macht. Ne? Und da, wie gesagt, das Spannende, was ich daran finde, ist, dass die halt für bestimmte Hardware, zum Beispiel diese Framework-Laptops, teilweise halt eben Images anbieten, wobei die auch gesagt haben, vieles davon sollte auch besser upstream passieren, damit, ne, so, weil es macht ja nicht Sinn, dass wir das downstream machen. Und dann haben die auch eine KDE-Variante. Ich habe gerade den Namen vergessen. Aurora heißt die, glaube ich. So. Mhm. Und das Dritte, was die haben, ist Beside.
Ja. Das ist super. Das ist doch für das Steam Deck, ne? Oder wie war das?
Nee, das ist, ja, also man könnte es auch auf das Steam Deck installieren, aber wenn ich ein Steam Deck hätte, ich würde es nicht tun, aber man kann da was anderes machen. Wenn man sagt, ich bin das Steam Deck, also für alle Leute, die es nicht kennen, das ist halt dieses Linux-basierte von Valve, dieser Handheld-Hybrid-Spielekonsole, wo halt auf Arch basiert, übrigens auch ein Immutable-System, also Steam OS ist ein Immutable-Linux auf Basis von Arch, mit Wayland und Flatpak und all den modernen Krimskrams. Und wenn man sagt, das finde ich toll und das hätte ich gerne auf meinem PC oder auf meinem Asus ROG oder ROG Ally oder wie auch immer das Teil heißt, dann kann man sich halt das Image vom Beside runterladen, auf seinen Asus ROG Ally installieren und dann hat man quasi die Steam Deck Oberfläche cool. Auf einem anderen Gerät. Ja, so, ja.
Das ist natürlich super.
Und ja. Genau, ich muss aber dazu sagen, ich habe es ehrlicherweise noch nicht ausprobiert, aber ich habe gesehen, wie Leute irgendwie ganz happy waren, dass, weil zum Beispiel dieses Asus-Ding dann halt unter diesem Beside besser lief als mit dem vorinstallierten Windows. Ja.
Das ist cool.
So. Genau, und dann hatte ich ja gesagt, ich hatte das schon so ein bisschen so angespielt, eine andere Motivation, dieses Immutable Linux halt zu verwenden, ist halt, ich kann da jetzt auch eine ganz andere Form von Sicherheit gewährleisten. Ne?
Ja.
Weil ich habe jetzt ein Image. Ist jetzt egal, wie das erzeugt wird. Ne? Oder ich habe ein unveränderliches System. Und auf dieses unveränderliche System kann ich eine Prüfsumme abbilden. Ne? Oder Prüfsummen. Ne? So, ja. Und da ist zum Beispiel Leonard Pöttering mit Systemd gerade dabei. Auch die haben etliche so Sicherheitssachen nochmal eingebaut, dass man zum Beispiel im TPM-Chip dann halt eben eine Prüfsumme hinterlegt und dann der quasi das Passwort für die Passwortverschlüsselung nur in dem Bootschritt rausrückt, ja, wo ich es brauche, um die Festplatte oder die Root-Partition zu entschlüsseln. Ne? Und dann kann ich zum Beispiel halt auch, es steht ein Update halt an Und ich kann ja dadurch, dass es halt eben reproduzierbar ist, was vorgebaut wird, dass es ein Image ist, kann ich halt diese Prüfsumme vorher erzeugen, dann signiert quasi bei einem Distributionsupgrade dem Betriebssystem sagen, hey, demnächst gibt es übrigens ein neues Update mit dieser Prüfsumme, trag das doch mal, hinterleg das doch mal bitte im TPM. Und dann macht er das und dann kriege ich irgendwann dieses Update. Und dann habe ich halt einfach halt eben nicht Secure Boot, sondern ich habe da halt auch Measured Boot. Ne? Also ich habe das wirklich jeden Bootstep sozusagen verifiziert und gesichert. Also da kann ich natürlich dann auch sofort feststellen, wenn dann halt irgendwo an irgendeiner Stelle, ob jetzt halt die EFI-Firmware oder der Bootloader oder irgendwas anderes halt verändert wurde. Ne?
Das kann sogar auf Events reagieren, habe ich mal nachgelesen. Also wir haben, glaube ich, vor ein paar Monaten in der Newsfolge mal darüber berichtet. Und da gibt es auch so Trap-Codes, dass wenn jetzt jemand das BIOS aufmacht von dem Rechner und nur guckt, ne, also nur mal schaut, ne, was ist da so eingetragen, selbst dann kannst du dann zum Beispiel eine vollautomatische Entschlüsselung beim nächsten Boot verhindern, sodass die Person dann sieht, Moment mal, ich muss jetzt mein Kennwort zum Entschlüsseln beim Booten eintippen. Vielleicht war da jemand an meinem Rechner dran. Das ist auch echt interessant, was man darüber alles abbilden kann.
Ja, absolut, ja. Also ich habe halt eben, wie gesagt, Stabilität. Ich habe halt eben Sicherheit bei Updates im Sinne von Stabilität oder Benutzbarkeit oder dass es immer ein bootfähiges System geht, aber ich habe auch natürlich die Sicherheit im Sinne von Security. Ne? So, also das sind halt alles Sachen, wo ich halt sage, so, das ist eigentlich die Zukunft von Linux auf dem Desktop. Also im YouTube-System sind natürlich auch woanders schon länger im Einsatz, ne? Oder IoT oder so, da wird das halt auch verwendet. Da ist ja zum Beispiel, glaube ich, Canonical mit Ubuntu Core halt auch am Werkeln, was die jetzt so auf dem Desktop auch wieder rüberbringen wollen mit Ubuntu Core Desktop. Das ist deren Ansatz von einem YouTube-System. Aber das ist, egal wo man guckt, ob halt eben große Player wie halt Red Hat und Canonical oder semi-große Player und oder halt eben kleine Projekte, ne, alle arbeiten gerade an solchen Systemen. Ne, und ich sehe da auf jeden Fall die Zukunft drin. Und ich sehe da, wie gesagt, auch Nutzen, ne, für jeden Einzelnen. Ne.
Das sehe ich auch so, weil vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, wir sind jetzt ja Leute, die das gerne nutzen. Also es ist Teil unserer täglichen Arbeit, mit dem Linux-Desktop zu arbeiten. Aber was ich auch schon sehr häufig gesehen habe, ist, dass einfach Leute, die jetzt eben in der Entwicklung unterwegs sind, dass die sich häufig mit dem Problem auch konfrontiert sehen, dass sie sagen, ja, jetzt habe ich hier eine tolle Software geschrieben, die würde ich gern halt einfach publizieren, aber da muss ich da ja ein Debian-Paket für Debian bauen, eins für Ubuntu bauen, dann muss ich vielleicht noch eins für irgendeine andere Distro bauen, dann muss ich ein RPM bauen für Fedora, für RHEL, für keine Ahnung was, für SUSE. Und das ist natürlich ein absoluter Irrsinn, dass es da einfach so viele Paketformate gibt auch.
Aber da haben wir ja eine Lösung für, ne? Für grafische Programme auf jeden Fall, das ist nämlich halt Flatpak.
Genau.
So. Und ja, es gibt da noch so ein paar Schmerzen an manchen Stellen. Aber also das muss man natürlich auch sagen. Also das, was ich jetzt hier auf meinem Laptop benutze, ist ja diese Silverblue-Spielart. Da kommt der Firefox noch, der ist im Image drin. Und der Nautilus, also der Dateimanager und das Terminal. Alles andere habe ich als Flatpak installiert.
Ja.
Ja. Und auf der Arbeit ist es sogar noch extremer. Da ist dann zum Beispiel Firefox auch nicht mehr im Image drin. Mhm. Das ist nämlich bei Bluefin. Da habe ich alles quasi als Flatpak. Ne? Und ja, es gibt noch so Probleme, dass zum Beispiel mein Passwortmanager nicht mit Firefox kommunizieren kann, weil halt eben diese Flatpaks in dieser Sandbox sind und da halt die Schnittstellen noch nicht da sind, dass diese Sachen miteinander kommunizieren können. Ich glaube jetzt, kürzlich habe ich gesehen, bei Firefox ist ein wichtiges Patch durchgegangen. Ubuntu hat das ja schon vor, wann habe ich die Meldung gemacht, vor 2 Jahren oder so, dass die das halt für Snap eingebaut haben. Aber die haben das, ne, nicht nur für Snap gemacht, sondern die haben das als Portal gemacht. Also diese Portals sind hier diese Schnittstellen von FreeDesktop.org, dass halt eben so Sandbox-Apps wie Flatpaks und Snaps halt eben mit irgendwas kommunizieren können. Genau, also long story short, es gibt natürlich, wie immer, wenn man halt irgendwie was wechselt oder wenn wir uns daran erinnern, als halt Android die Restriktion schärfer gestellt hat, da gingen auch irgendwelche Apps nicht und irgendwelche Sachen haben genervt. Ne? Aber auf lange Sicht, ich habe so viele Apps, ich habe zum Beispiel jetzt hier das Teams, habe ich ja auch als Flatpak installiert. Gut, das ist jetzt einfach nur eine Electron-App, wo halt dann die Teams-Webseite aufgemacht wird, was heißt ich, Spotify, Zoom oder so, also all diese schlimmen Apps, ne, die kann man dann halt einfach haben, egal ob man jetzt Arch verwendet oder OpenSUSE oder Debian oder whatever, ja. Und wir haben erst, mit Flatpak haben wir erstmals eins, was wirklich für alle Linux-Distributionen funktioniert, wo man eine App baut. Wir haben mit FlatHub eine Seite, die gemeinsam von KDE und GNOME betrieben wird. Und ja, und dann ist halt ein Ubuntu halt nach da mit Snap oder Canonical. Der Ansatz ist auch, würde ich auch nicht so verteufeln. Es ist natürlich schade, dass sie jetzt da nicht da so mitziehen. Fairerweise waren die übrigens früher dran als Red Hat mit Flatpak. Was da halt der Vorteil ist, ist, dass es halt eben nicht nur Desktop-Apps sind oder grafische Apps sind, sondern halt eben, da kann man auch Serverdienste, es gibt einen Canonical-Mitarbeiter, der versucht, Cups in Snap reinzuquetschen, ne? Weil hinterher mit Ubuntu Core installierst du alles als Snap. Ich habe das ausprobiert, ja. Da kommt der Kernel als Snap. Ne?
Wirklich? So, ja? Krass, okay. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, und also das heißt, das, also sozusagen für so Kommandozeilen-Sachen und so, das ist halt die Frage, braucht man da nochmal was anderes als Flatpak? Kann man da Snap nehmen? Ne? Könnte man sich so vielleicht einigen sozusagen? Ne? Oder ist das eh Quatsch und man sagt, okay, das kann man auch mit anderen Techniken machen, ne? Dass sie im Image drin sind oder so. Hier bei Universal Blue oder beziehungsweise bei Bluefin machen die das ja über, wie heißt das, Homebrew. Mhm. Ne? Das, was man ja von macOS kennt, ne? Wo man irgendwie Open Source Kommandozeilen-Tools irgendwie, ich bin jetzt kein macOS-User, aber so, daher kenne ich das, ne? Weil ich so, was? Brew, ne? So, und da kriegt man aber wieder dann diese Probleme. Ich habe dann, wollte irgendwas benutzen, dachte, ach, dann mache ich das mal per Brew, ne? Und dann hat er es installiert und dann fehlt aber das Python.
Okay.
Und so. Und da finde ich halt natürlich dieses, ich habe bei Flatpak oder Snap das halt in sich kohärent abgeschlossen, natürlich einen Vorteil, ne?
Jetzt habe ich schon rausgehört, dass der Umstieg für dich ja gar nicht so schwer war. Also natürlich hat man immer hier und da mal so ein paar Stolperfallen, die hast du ja auch so gut beschrieben. Was würdest du dann so den Zuhörenden mit auf den Weg geben wollen, die jetzt vielleicht so sagen, okay, das klingt jetzt eigentlich gar nicht so uninteressant, was du erzählt hast. Wo fängt man an und wo hört man auf? Was wäre da so der Tipp, für den du dankbar gewesen wärst?
Ich glaube, wir müssen noch eine Sache erklären, weil wir haben jetzt immer von unveränderlichen Systemen gesprochen, ne? Aber wir werden natürlich Sachen speichern. Ne? Was halt unveränderlich ist halt ist die Root-Partition im Wesentlichen. Ne? So, also zum Beispiel bei meinem System ist etc zum Beispiel auch nicht, also ist veränderlich, ne? Beschreibbar natürlich. Ne?
So. Muss ja so sein, genauso wie dein User-Home, sonst kannst du es ja nicht benutzen.
Genau.
Ja. Genau.
Und natürlich das User-Home. Ne? Aber natürlich auch ein Bereich, wo zum Beispiel, wenn ich die Flatpaks installiere, ne? Warlib ist das, glaube ich. Ne?
Genau.
Mhm. Ja. Oder wo vielleicht eine Datenbank was abwirft oder whatever. Ne? So. Wobei ich da zum Beispiel meine Flatpaks im Home-Verzeichnis habe. Also ich kann das, wo ich als User dran will, das ist natürlich veränderlich, ne? Aber das Hauptsystem ist halt die Root-Partition und das, was dafür wesentlich ist, ist halt unveränderlich. Und genau. Also deine Frage war, was würde ich jetzt Leuten mit auf den Weg geben? Also erstmal diesen Gedanken, du kannst schon Sachen ändern, nämlich vor allem, was in deinem Home ist. Und das Zweite ist, sich halt auch wirklich mal auf dieses Konzept halt einzulassen. Ne? So auch mal wirklich alle Apps als Flatpak zum Beispiel zu installieren und auch zu sehen, welche Vorteile es hat. Zum Beispiel, dass man halt eben nicht irgendeine veraltete Version von LibreOffice oder Thunderbird hat, sondern halt immer die neueste Version. Ne? So, und ja, Stabilität, keine Ahnung. Ich hab mal, als ich ein Praktikum bei der CT gemacht habe, vor 10 Jahren, habe ich mal so ein Loblied auf Debian und seine veraltete Software geschrieben. Das würde ich heute nicht mehr machen. Also auf dem Server irgendwas zu machen und zu sagen, da will ich Stabilität und so, kann ich nachvollziehen. Ne, so. Aber auf dem Desktop, also ganz ehrlich, ich will ein stabiles Grundsystem haben. Ja.
Genau.
So, und dann will ich aber moderne Apps. Und das ist zum Beispiel mit Flatpak möglich. Ne? Das hat mit den Immutable-Systemen jetzt nichts zu tun. Ne? Aber Immutable-Systeme machen das System dann noch mal stabiler. Ne? So. Und halten es aber trotzdem auf dem Laufenden und modern. Und dann habe ich halt die Apps, die halt aktuell sind. Und das Schöne ist auch, hier kommt mal das neue Thunderbird, wo sich viel verändert. Dann ein anderes Mal kommt ein neues LibreOffice oder Firefox oder whatever. Und das ist, kommt nicht alles auf einmal. Ne? Also so wie, also jetzt für die Leute, die jetzt alle halbe Jahre Updates machen, die Leute, die Arch benutzen und so, hören jetzt mal weg. Ne? So, die haben das Problem nicht. Die haben andere Probleme. Aber wenn ich halt so jedes halbe Jahr ein neues Fedora habe oder ein neues Ubuntu oder alle, keine Ahnung, eineinhalb Jahre neues Debian, ne, so, dann kommt alles so auf einmal. Und das finde ich halt auch nett, ne? Das ist so alles so ein bisschen so, hier kann ich mich mal in die Features von der App einarbeiten, da mal in die Features von der anderen App, ne? So. Aber ansonsten würde ich sagen, nimmt ein Gerät, vielleicht auch ein Zweitgerät erstmal. Ich habe es gleich auf meinem Hauptlaptop gemacht, weil ich so begeistert war. aber ich habe ja, für mich war es auch nicht so ein großer Wechsel. Das war halt einmal Fedora zu Fedora Silverblue. Ne? So, also guckt auch vielleicht, was benutzt ihr für ein System? Welchen Immutable haben sie da? Dann ist vielleicht nicht alles neu, sondern alles andere kennt man noch. Ne? So. Und ja, probiert es einfach aus. Ne? Am besten verändert sich eigentlich im Alltag für euch nicht so viel. Ne? So. Sondern dass es halt einfach immer bootet.
Genau, das ist halt, glaube ich, der einzige Punkt, wo man den Unterschied merkt. Aber weil du jetzt auch gerade Fedora sagst, ich bin ja auch Fedora-User. Und da kriegt man ja auch schon mit, dass wenn du jetzt Updates installierst über das Software Center, dann heißt halt schon, mach doch mal bitte einen Reboot. Firefox enforce das ja auch, ne? Also wenn dann Firefox Binary sich geändert hat, dann nötigt dich Firefox, den jetzt wirklich mal zu beenden mit allen Tabs. Das ist, glaube ich, das ist das Einzige, was auffällt, dass wenn man wirklich Updates installiert, dann braucht man halt den Reboot technologisch bedingt. Aber ansonsten, also ich habe hier auf einem Zweitgerät auch mal Silverblue installiert und muss zugeben, dass das herrlich langweilig war. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern ich meine das sehr wertschätzend, weil das ist doch eigentlich gut, wenn eine Software einfach funktioniert und du sie als langweilig empfindest, dann haben, glaube ich, die Leute alles richtig gemacht, die das Produkt bauen.
Absolut, ne? Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber den Gedanken habe ich schon wieder verloren.
Vielleicht ging es ja in die Richtung der anderen Distributionen, die es da gibt, weil du hast was sehr Wichtiges gesagt, dass ja viele Distributionen schon Immutable haben. Du ein paar hast ja schon genannt, Silverblue aus dem Fedora-Umfeld oder davon abgeleitet Universal Blue oder eben auch so Dinge wie Bluefin. Ubuntu hat den Core oder den Core-Desktop. Es gibt aber auch noch so Dinge wie OpenSUSE Micro OS zum Beispiel für die Leute, die aus der SUSE-Welt kommen. Und dann gibt's aber auch noch zum Beispiel Vanilla OS, was auch nochmal ein ganz kruder, verrückter Sonderfall ist. Aber ich glaube, das Fass machen wir jetzt mal nicht auf, sonst wird das hier eine überlange Folge. Aber ich glaube, was wir sagen wollten ist, die Vielfalt ist da, egal welche Distro ihr benutzt. Sehr wahrscheinlich gibt es schon einen Immutable Spin und ihr habt ihn einfach nur noch nicht entdeckt oder ausprobiert.
Genau, und es gibt auch noch so ganz, ganz andere Ansätze, wie zum Beispiel NixOS. Ne? So,
ja.
Genau, aber das Fass machen wir auch nicht auf. Und da wäre ich auch nicht der Richtige für, genau. Aber es gibt auch welche, die das so ewig machen wie Endless, ne? So, die ja so versucht haben, so in Schwellenländer Computer zu verkaufen, die auch aus den gleichen Gründen halt so ein System anbieten. Jetzt weiß ich, was ich eben sagen wollte. Fedora, ne? Das spielt ja Systemupdates halt immer ein nach dem Reboot, ne? So ein bisschen wie bei Windows, ne? So.
Ja.
Nervt aber nicht mit, du musst jetzt den Reboot machen. Aber was mich halt total genervt hat, ist, ich reboote, dann gebe ich mein Passwort ein für die Lux-Verschlüsselung, ja, wo ich auch denke, kann man das nicht anders lösen? Es gibt ja Ansätze dafür, aber ich finde die noch nicht ausgegoren genug. Und dann spielt er das Upgrade halt ein. Alles fein, ne? So in einem Offline-System, so wie es sein soll. Dann bootet er nochmal und dann muss ich schon wieder dieses Passwort eingeben. Das heißt, ich muss zweimal mein Passwort für die Passwort-Entschlüsselung eingeben.
Ja, ja? Stimmt.
Und ja. Für die Festplattenverschlüsselung, sorry, so oder Datenträger.
Lux und TPM wäre das Schlagwörter, womit man es wegautomatisieren könnte.
Genau, ne? Und was jetzt aber bei Silverblue und Bluefin und so halt eben anders ist, ist halt eben, ich habe nur noch einen Reboot. Ne?
Ja.
Weil er dann sozusagen nach dem Reboot automatisch in das aktuelle System und den zweiten Reboot hätte ich nur dann, wenn es failt und ich wieder mein altes System bekomme. Ne? Also das ist dieses mit dem Firefox, das hat mich immer wahnsinnig genervt. Das hat mich wirklich, unter als ich noch Ubuntu benutzt habe, ja, und dann, und ich musste gerade was ganz Dringendes machen und so. Und dann, ich hatte irgendwie 80 Tabs auf, weil ich irgendwas recherchiert habe, so. Und dann sagt er halt so, ja, jetzt musst du den Browser schließen, ja. Und dieses Beten, dass dann halt alle Tabs wieder hochkommen und noch das Gleiche anzeigen.
Ja.
Und das zum Beispiel jetzt mit Flatpak halt auch besser, ne? So, das will ich nur so ein bisschen so andeuten. Ich bin da gerade so ein Bug auf der Schliche, aber ich konnte es noch nicht systematisch produzieren, ne? So, aber da ist es ja auch so, dass quasi ein Update runtergeladen wird, auch mit so Containertechniken, ne? Das macht halt auch Sachen einfacher, ja.
Absolut, ja, stimme ich dir zu. Und das ist wirklich ein super spannendes Thema. Also wenn es was die letzten ein, zwei Jahre gegeben hat, wo sehr viel Veränderung drin war, sehr viel Überraschung und auch sehr viel Innovation, dann würde ich sagen, sind es auf jeden Fall diese Themen oder ist es der Immutable Desktop. Was mich zur letzten Frage bringt, was würdest du dir denn für die Zukunft der Immutable Desktops wünschen, wenn du so einen Wunsch frei hättest und das würde dann so umgesetzt werden? Was wäre das wohl?
Das ist so ein bisschen global. Also ich hoffe halt oder ich wünsche mir, dass halt auf der einen Seite so all diese Umstiegsschmerzen, ne, also wo Sachen halt noch ein bisschen haken, halt gelöst werden, so praktische Probleme halt, wie was ich beschrieben hatte mit den, dass halt auch bitte mal alle Flatpak-Apps endlich Portals verwenden und die Übergabe von Dateien und Schnittstellen und so besser funktioniert. Und da bin ich aber auch ein bisschen hoffnungsfroh, ja, dass das auch passiert. Und dann, dass halt auch wirklich Hardware damit rauskommt, halt, ja, dass auch die Hersteller von Linux-Notebooks, die ich teilweise manchmal als zu konservativ empfinde, ja, auch mal so ein bisschen bold werden und dann halt auch solche Systeme anbieten, auch ihren eigenen Bilanzen zuliebe.
Da gehe ich absolut mit. Also es gibt ja einige Hersteller, da kannst du einzelne Geräte auch mit Fedora oder Ubuntu bestellen. Wäre doch cool, wenn es da einfach auch nochmal einen Silverblue dazu gäbe. Das wäre bestimmt für so End-User ganz interessant und ganz schmackhaft.
Ja, absolut.
Ja, ja, super. Tausend Dank für den ganzen Input, Kevin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe auch viel noch mitgenommen. Viele Dinge, die dann jetzt auch nochmal auf die ohnehin schon sehr, sehr lange muss ich mal testen Liste wandert.
Ja, vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten. Ich bin auch happy, dass meine Stimme bis hier halbwegs durchgehalten hat.
Genau, und in den Shownotes, liebe Zuhörende, gibt es auch noch zu den ganzen Projekten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, Links. Und da gibt es auch noch einen Link zur CT, könnt ihr auch mal vorbeigucken. Und ja, ich glaube, das ist ein spannendes Thema, da werden wir bestimmt nächstes Jahr hier auch noch das ein oder andere hören und bei euch natürlich das ein oder andere auch lesen.
Genau, also so ein bisschen kann ich spoilern. Ich werde auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres nochmal einen Test machen zu Bluefin.
Oh, cool.
Und wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr uns intensiver mit Immutable-System beschäftigen. Ich habe es auf jeden Fall bei mir auf dem Zettel stehen. Und wenn ihr halt Input und Anregungen habt, dann haut mich an, gerne auf Mastodon oder per E-Mail an ktn.ct.de.
Sehr schön. So, machen wir es. Es bleibt also spannend und in dem Sinne dir noch eine schöne restliche Adventszeit.
Dir auch, Christian. Vielen Dank.
Danke. Und liebe Zuhörer, wir hören uns morgen in der nächsten Adventskalendertür. Bis dahin.